begrüße im Studio herzlich willkommen.
Der Studiogast der Woche.
Da kann man sich wenigstens mal unterhalten.
Philipp Möller wird 1980 in West-Berlin geboren. Sein Vater ist Kirchenmusiker. Doch er selbst kann mit Religion nichts anfangen. Schon mit 10 Jahren weigert er sich, zum Religionsunterricht zu gehen. Den anderen Schulfächern bleibt er aber treu. Nach dem Abi studiert er Pädagogik für Erwachsene. Zu seiner eigenen Überraschung arbeitet er bei seinem ersten Job aber doch mit Kindern.
Ich war Assistent des Grundschulleiters und der sagte irgendwann, Herr Möller, Sie können auch rechnen, oder? Ja. Ja, dann können Sie nach den Osterferien als Mathelehrer anfangen.
Von 2009 bis 2011 ist Philipp Möller Vertretungslehrer an einer Berliner Grundschule. Er bringt den Kindern nicht nur Mathe bei, sondern bekommt einen ganz besonderen Einblick in den urkomischen, manchmal auch bitteren Alltag seiner Schüler. Darüber schreibt er ein Buch. In Ischke Schulhof beschreibt er den Umgang mit der deutschen Sprache, Schlägereien im Klassenzimmer, gute Tipps der Kollegen.
Pass auf, wenn du das hier schon für verrückt halten tust, Möllerchen, denn hier ist immer schöner draußen, war, kickst dir mal an, wie die Freaks da drauf sind.
Diesen Freaks da draußen widmet er sein aktuelles Buch Bin ich Freak oder was? Und heute ist er unser Studiogast in der schönen Woche. Herzlich willkommen, Philipp Möller.
Hallo Philipp.
Hi, guten Tag.
Sag mal, die Kids, habe ich gelesen, die Kids in deiner Schule, die konnten deinen Nachnamen immer nicht richtig aussprechen. Die haben immer Müller gesagt. Was ist denn an Möller so schwer?
Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe es sogar angeschrieben, da hieß ich immer noch Herr Müller. Dann habe ich gesagt, ich heiße Herr Möller mit Ö wie Döner. Dann hieß ich Herr Möller, weil Döner ja ein langes Ö hat. Und am Ende war ich aber eigentlich sogar noch zufrieden, wenn sie mich Herr Müller genannt haben. Denn häufig wurde ich auch Frau Müller genannt.
Warum das?
Ja, Lehrer sind ja Frauen.
Ach so, ich dachte, die wollten nicht einfach, naja. Aber ich schätze, du warst ein cooler Lehrer, oder? Oder würdest du dich selber einschätzen?
Das sagt man nicht über sich selbst. Da musst du die Kids fragen, da musst du meine Kollegen fragen. Ich habe viel Spaß gehabt, ja. Und ich glaube, dass die Kids mit mir auch viel Spaß hatten, was einfach auch damit zu tun hatte, dass ich den Rat meiner Kollegen angenommen habe und meinen Unterricht nie streng minutiös durchgezogen habe, sondern versucht habe, mir den guten alten pädagogischen Satz vor Augen zu halten, du unterrichtest hier keine Fächer, sondern Menschen. Mhm. Und habe einen Riesenspaß mit den Kindern gehabt und entsprechend habe ich den ganzen Beruf eigentlich sehr genossen, eigentlich.
Ein Lehrerkollege von dir, der dir vielleicht auch einen Tipp gegeben hat, ich weiß nicht, das war der Herr Geier, war bei den Kindern besonders beliebt. Was war an dem so besonders?
Ach, Geierchen ist einfach eine Marke, verstehst du? Er labert auch die ganze Zeit so schön berlinerisch und so. Der hat immer einen guten Spruch auf Lager. Der kann sich durchsetzen. Mhm. Der ist konsequent. Der wird auch mal laut zur Not. Er ist nie herablassend, aber er macht klare Ansage. Und er hat den Kids eigentlich immer klar gemacht, wer diese Veranstaltung leitet. Und das habe ich mir relativ schnell von ihm abgeguckt. Ich weiß noch, dass ich am Anfang in die Geschichte reingegangen bin, mit der Denke, naja, wenn du einen netten Unterricht haben willst, dann musst du selber nett sein. Und das wurde mir schnell als Schwäche ausgelegt. Mhm. Daran habe ich viel und schnell geändert, habe mich leider so ein bisschen auch zur pädagogischen Dampfmaschine entwickelt, zur frontalpädagogischen.
Das heißt was?
Ja, ich bin rein und habe klare Ansage gemacht, wer die Stunde leitet. Guten Morgen, setzt euch bitte hin. Willst du dich mit mir anlegen?
Das würde ich gar nicht einschätzen. Du siehst so handsam aus.
Ja, bin ich eigentlich auch. Aber du musst das irgendwie lernen, weil ansonsten wirst du verarscht von vorne bis hinten. Die Schüler haben mir auch gesagt, Herr Müller, guck mal, Dings so, ja, wenn eine neue Lehrer, er kommt hier rein, wir gucken ihn Nasenspitze und dann wir wissen sofort, ob wir ihn verarschen können oder nicht. Und das habe ich mit als Erfahrung in die nächsten Klassen genommen und habe klar gesagt, guten Morgen, Möller. Und wer hier Stress macht, der kriegt es mit mir zu tun. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, weil dann kann man auch noch netter werden, wenn man andersrum anfängt.
Erstmal
klar machen, wer der Boss ist. Ja.
Aber sag mal, du kannst mir nicht erzählen, dass du wirklich durch so einen Zufall als Vertretungslehrer arbeiten durftest, dass der einer gesagt hat, du kannst doch rechnen, hier Mathe?
Ja, letztlich war es so. Natürlich ist die Story jetzt ein bisschen verkürzt, aber ich habe einen Job als Assistent der Grundschulleitung angenommen. Mhm. Einen Job, den es gar nicht gibt. Dieser Schulleiter war schlicht und ergreifend überfordert mit dem, was er getan hat und hat mich so ein bisschen als Unterstützung rangeholt, Besprechungen mit zu organisieren und so weiter. Und irgendwann sagt er, Mensch, das ist ja jetzt alles schon viel besser hier geworden, seitdem Sie da sind. Stimmte überhaupt nicht, aber er hatte den Eindruck, das war das Wichtigste. Und dann sagt er, wie ist denn das, können Sie rechnen? Ja, na, dann können Sie Mathelehrer werden. Und so ging das auch weiter. Herr Möller, speak you English? Yes, I can. Dann war ich Englischlehrer. Herr Möller, wie ist mit Sport? Ja, ich hatte Leistungskurs.
Ich meine, das klingt jetzt alles so lustig, aber ich glaube jetzt auch im neuen Schuljahr gibt es ja in Berlin bis zu 300 Quereinsteiger, Einsteiger, die irgendwie als Vertretungslehrer arbeiten sollen. Es ist doch schon irgendwie tragisch.
Ja, man stelle sich vor, man fällt hin, bricht sich den Arm, kommt in die Notaufnahme und sagt, Herr Doktor, der sagt, kann ich Sie direkt unterbrechen, ich bin ja kein Doktor, ich bin eigentlich Maurer, aber ich habe hier so großen Personalmangel, ich kann Ihnen das trotzdem zuzementieren. Da hätten wir ein Problem. Auf der anderen Seite finde ich es ganz gut, dass der Job des Lehrers langsam so ein bisschen durchlässiger wird.
Warum?
Es ist ja nun, wir brauchen alle nur an unsere eigene Schulzeit denken, nun durchaus nicht so, dass alle Menschen, die die Uni mit einem Lehramtsstudium verlassen, geeignete Lehrer sind. Und genauso würde ich sagen, dass es Leute gibt, die das nicht studiert haben, die aber trotzdem ein paar Skills mitbringen, ein paar Fähigkeiten mitbringen, diesen Beruf gut zu machen. Und dazu gehört in erster Linie die Empathie für die Kinder. Dazu gehört auch ein bisschen so ein Entertainer-Gen, sage ich mal. Du musst ja da vorne stehen und die Leute auch unterhalten. Du musst dafür sorgen, dass die Kinder eine gute Laune in deinem Unterricht haben. Denn von der Neuropädagogik wissen wir, also aus der Hirnforschung, dass Lernen eigentlich nur dann funktioniert, wenn bestimmte Botenstoffe im Hirn unterwegs sind. Und wenn die Kids auf den Stundenplan gucken und sagen, oh nee, der,
oh, Herr Möller,
da brauchst du eigentlich gar nicht erst anfangen. Ja, dann schaffst du im Gegenteil noch einen negativen Reiz, den du verbindest mit, sagen wir, Mathematik oder anderen Fächern. Und so denke ich, dass auch Fachfremde, also solche, die es nicht studiert haben, durchaus gute, verantwortungsvolle, coole, lustige Lehrer sind, die Lernerfolg erzielen können. Außerdem müssen die ja alle noch, das hat ja der RBB auch so geschrieben, alle noch nachsitzen, diese Quereinsteiger. Das heißt, das, was man damals mit mir gemacht hat, hat man jetzt so ein bisschen professionalisiert. Man gibt denen so eine Art Referendariat hinterher, eine zusätzliche Ausbildung, die sie machen, das ist auch gut, das ist auch richtig. Und trotzdem würde ich sagen, holt auch Leute an, die nicht unbedingt Lehramt studiert haben.
Dann hoffen wir das Beste fürs neue Schuljahr. Am Montag geht ja in Berlin die Schule wieder los. Philipp Möller ist bei uns zu Gast und bleibt auch hier. Er hat das Buch geschrieben, Ich geh Schulhof, richtig ausgesprochen? Ja.
Du musst eigentlich mehr so Dings, also, ja, ich geh Schulhof.
Ich geh Schulhof, ja.
Du kannst das I am Anfang auch weglassen. Ich geh Schulhof.
Okay, das können Sie nachher gleich noch gewinnen und wir sprechen noch weiter über dein neues Buch. Da geht's um Freaks, da bin ich sehr gespannt. Vorher gibt's Musik von Kelly. Friday Fish Fry. Ist auch Freitag. Schulhof. Was das heißt, das weiß unser heutiger Studiogast, der Autor Philipp Möller, denn er 2 Jahre an einer Berliner Grundschule unterrichtet. Nicht nur darüber hat er ein Buch geschrieben. Sein zweites Buch heißt Bin ich Freak oder was? Definier doch mal Freak, Philipp.
Ja, es gibt so 2 Definitionen. Klassischerweise ist der Freak eigentlich, das ist so die US-amerikanische Definition, so der Außenseiter, der komische Vogel. Das ist auch ein bisschen politisch unkorrekt, eine Beleidigung, jemanden als Freak zu bezeichnen. Es lässt sich aber beobachten, dass sich der Begriff ins Positive gewandelt hat. Also ein Freak ist jemand, der sich auf eine bestimmte Sache ganz besonders einschießt, beispielsweise der Computerfreak. Inzwischen gibt es Freaks eben in allen möglichen Lebensbereichen und letztlich sind wir Deutschen, möchte ich mal sagen, auch so ein bisschen verlacht im Ausland, als so die spaßbefreiten Poolliegen, Handtuchreservierer, die mit Birkenstock-Sandalen, Apfelschorle trinkend noch eine Versicherung abschließen, um sich dann nach dem Urlaub über das Hotel zu beschweren und so weiter. Das stimmt ja teilweise auch, genau. Und ich bin einfach der Meinung, dass wir ein wunderbar buntes Land haben, ein wunderbar vielfältiges Land, in dem unheimlich bunte, schräge Vögel unterwegs sind, die es, und da sind wir bei den Freaks, eben schaffen, sich auf eine Sache ganz besonders einzuschießen. Und die habe ich so ein bisschen porträtiert.
Nun ist ja dann dein zweites Buch so ein bisschen wie so ein Fortsetzungsbuch, ne? Du bist raus aus der Schule, bist nicht mehr Lehrer, gehst erstmal zum Arbeitsamt. Welche Freaks sind dir da begegnet?
Ach, eigentlich fand ich die Dame, die mir gegenüber saß und mich beraten hat, eigentlich schon mal freaky genug, weil die saß mir halt gegenüber und war ziemlich stark tätowiert und hatte Piercings und so. Das ist jetzt erstmal nicht das Erste, was man von einer Mitarbeiterin im Arbeitsamt erwartet. Aber ich find's gut, ja. Es ist ihre Sache und wenn sie Spaß daran hat, sich den Körper voll zu malen und sich durchstechen zu lassen, dann finde ich das cool. Das ist ihre Sache, das geht nur sie was an. Damit schadet sie niemand anderem. Damit sind wir nämlich auch schon bei der Unterscheidung zwischen den positiven und den eher negativen Freaks. Und deswegen fand ich es eigentlich cool. cool, vor allen Dingen, weil es eben unerwartet war. Ich habe da mehr so eine spießige Beamtin erwartet, die da sitzt, ne? Und die war cool, die war jung, die war locker und frech und das hat mir eigentlich sehr gefallen.
Da fühlt man sich dann vielleicht auch eher aufgehoben als bei der spießigen Mitarbeiterin.
Ja, ich muss ja jetzt auch, wenn ich überlege, ich habe ja zwei kleine Kinder, wo ziehen wir mal hin? Traue ich mich sozusagen ins CDU-Ghetto an den Rand der Stadt zu ziehen? Nein, danke. Ich bleib wirklich lieber in der Innenstadt, auch wenn es mich manchmal nervt. Aber diese bunte Vielfalt, diese Freiheit, die gefällt mir sehr gut, wobei manche Menschen eben ja ihre Freiheit auch so ein bisschen überinterpretieren, sag ich mal, und damit eben auch anderen mindestens auf den Keks gehen oder sogar vielleicht ihre Rechte und Interessen einschränken.
Ich weiß nicht, ob es am Arbeitsamt und einer Arbeitsvermittlerin lag, aber du hast dann auch mal im Callcenter gejobbt. An welches Gespräch zum Beispiel erinnerst du dich noch am stärksten?
Am stärksten ist tatsächlich die Dame, die ans Telefon geht und ich sage, guten Tag, Philipp Möller.
Umfrage.
Genau, und hätten Sie einen Moment Zeit. Worum geht's denn? Es geht ums Internet. Das Internet. Ich darf Ihnen etwas sagen, junger Mann. Es ist kein Zufall, dass Sie anrufen. Haben Sie schon die Bibel gelesen? Nee, sag ich also noch nicht ganz. W ist im Hebräischen die 6. www.666. Das Internet, es ist das Bollwerk des Teufels, junger Mann. Lesen Sie heute noch die Bibel.
Denn warst du quasi im Callcenter das Opfer, ja? Und nicht die Frau, die du angerufen hast.
Sozusagen, ja. Man gibt dann im Computer ein. Ich habe dann eingegeben, Zielperson ist aus- und abschweifend und habe das Interview damit abgebrochen.
Und da wurde dann wahrscheinlich nie wieder das merke ich mir. Ich gehe nächstes Mal dann auch, wenn du anrufst im Callcenter.
Du musst dich einfach total bekloppt stellen. Ja,
ja. Ja. Aber in deinem Buch geht es ja auch noch um ganz andere Freaks, also zum Beispiel Akademikerfamilien, hätte ich jetzt gar nicht so als Freaks abgestempelt.
Ja, ich meine, man kann auch das übertreiben, ja, und das mag so ein bisschen in Richtung Stereotypdenken gehen und so, aber wenn du durch Prenzlauer Berg läufst und die Mutter ruft, Yolanda, würdest du bitte von deinem Holzrädchen absteigen und komm, es gibt noch einen Apfelring, sie holt dann keinen Apfelring raus, den man kennt aus Gummi.
Nicht aus Gummi, sondern aus
Apfel. Die getrockneten Äpfel aus dem Bioladen, genau. Geht dann aber gleichzeitig an ihren Mercedes GL600, natürlich im Bioladen einkaufen, aber dicke Jeeps fahren. Dann gibt es auch dort bestimmte Stereotypen, die sie immer wieder erfüllen. Und ich finde es einfach nur lustig, sie zu betrachten. Ich bin ja, im Freakbuch bin ich ja tatsächlich in erster Linie Betrachter.
Dann bin ich gespannt, was du in deinem nächsten Buch bist, weil da sitzt du ja schon dran und da geht's dann um die deutsche Sprache.
Und ihre Herausforderungen.
Oha, da reden wir gleich noch drüber. Hier so in 5 Minuten, vielleicht kurz nach halb, und dann gibt es natürlich die ganzen Bücher von Phil, alle Bücher, alle zwei beiden, auch zu gewinnen.
Radio 1, die schöne Woche mit Sonja Koppitz.
Schön, dass du immer noch da bist und nicht weggelaufen bist. Es liegt wahrscheinlich an dem umfangreichen Buffet, was wir dir hier hingestellt haben.
Das ist total super. Ja. Obst ist immer gut.
Jetzt haben wir schon über Schulkinder, über Schule und Freaks auch gesprochen. Jetzt lass uns noch mal ein bisschen über Religion sprechen, weil aktuell arbeitest du ja bei der Giordano Bruno Stiftung, eine gemeinnützige Stiftung des bürgerlichen Rechts mit dem Ziel der Förderung des evolutionären Humanismus. Boah, kannst du das mal übersetzen?
Das klang so wunderschön staubtrocken.
Ja, sag mal, was arbeitet ihr da?
Die Giordano Bruno Stiftung ist eine Denkfabrik für Humanismus und Aufklärung, wie wir immer sagen, die sich zum Ziel gesetzt hat, säkulare, also weltliche, also nicht religiöse, also weltanschauliche Alternativen zu entwickeln. Es gibt sie ja auch vielfach schon, aber vor allen Dingen Werbung für sie zu machen, für alle Menschen, die eben nicht daran glauben, dass ein immaterielles Wesen innerhalb von 6 Tagen dieses Universum gebastelt hat.
Also du selbst bist ja seit 10 Jahren Atheist. Du glaubst nicht, dass es länger schon?
Ja, ach, ich meine, ich bin wie jeder andere Mensch auch quasi als Atheist zur Welt gekommen und mir wurde die Religion nie anerzogen, obwohl mein Vater halt Kirchenmusiker ist, aber der ist Musiker. In erster Linie ist der Mann Musiker und er sagte auch manchmal, wenn hinter ihm geredet wird, dann entspannt er eher und dann spielt er die Orgel nach. Für mich war Kirche immer der Ort, an dem mein Vater wunderschöne Musik gespielt hat, dabei aber immer wieder unterbrochen wurde von einem alten Mann in lächerlichen Klamotten, der keinen Sex haben durfte. Und entsprechend habe ich mich wirklich auch jahrelang überhaupt nicht dafür interessiert. Ja, Mädels, Musik und Marihuana, das waren meine Interessen während der Jugend so hauptsächlich.
3 M im Leben des Philipp M.
So, ja. So ungefähr, genau. Und Kirche war nun einfach überhaupt nicht dabei. Und irgendwann ist mir klar geworden, dass Religion eben nicht nur erkenntnistheoretisch vollkommen absurd ist, sondern auch politisch höchst brisant. Und deswegen geht es auch in der Stiftung zu großen Teilen eher um eine politische Lobbyarbeit dafür, dass Staat und Kirche voneinander getrennt werden, dass, um es mal kurz zu sagen, Regeln, die religiöse Menschen einhalten wollen, nicht zu Regeln werden, die alle einhalten müssen. Das ist vielleicht der einfachste Satz
dazu. Das klingt auch viel einfacher als das, was ich im Internet über die Stiftung gelesen habe. Ja. Aber ganz nebenbei arbeitest du jetzt schon wieder am Buch, an einem dritten Buch. Mhm. Diesmal dann geht's um die deutsche Sprache.
Richtig.
Kiezdeutschbücher gibt's da aber schon ein paar, oder?
Es gibt schon ein paar Kiezdeutschbücher, klar, aber ich meine, es gab auch schon Bücher über Schule und ich war so frech, trotzdem eins zu schreiben. Ich habe Geisterblitz, wird es heißen. Mhm. Und in diesem Buch geht es um mich und meinen Nachhilfeschüler, der aus dem arabischen Parallelmilieu stammt und im Leben in der Schule an seiner sprachlichen Inkompetenz scheitert. Mhm. Und tatsächlich ist dieser Junge meines Erachtens ein Beispiel dafür, für unheimlich viele junge Menschen, auch Menschen ohne Migrationshintergrund, die sprachlich so schlecht gebildet, aufgewachsen, wie auch immer sind, dass sie nicht in der Lage sind, unmissverständlich auszudrücken, was sie wollen. Es gibt einen unheimlich starken Zusammenhang zwischen der verwendeten Sprache und der sozialen Zusammengehörigkeit, Zugehörigkeit. Und entsprechend werden diese Menschen es meines Erachtens im Leben immer schwerer haben als andere. Und entsprechend würde ich unbedingt sagen, dass wir uns um die sprachliche Ausbildung, in Berlin passiert das jetzt auch ansatzweise, um die sprachliche Bildung dieser Kinder kümmern müssen, und zwar unabhängig von ihrer Nationalität. Denn es kann einfach nicht sein, dass Menschen in ganzen Massen die 10. Klasse verlassen und keinen geraden deutschen Satz formulieren können. Ich meine, wir müssen uns auch nur im grausamen Facebook umschauen, was da teilweise formuliert wird. Ich möchte mich nicht zu denen zählen, die ganz konservativ sagen, das mit der Sprache, das wird ja immer schlimmer und die Jugend von heute, ich hasse das. Mhm. Und entsprechend finde ich den Slang, den die Jugendlichen sprechen, häufig auch ganz cool und witzig und erfrischend. Er ist sehr schnell, er verzichtet auf unnötige Füllse. Letztens habe ich zu meiner Frau auch gesagt, mach doch WhatsApp-Status Spielplatz. Dann habe ich gedacht, hast du das jetzt wirklich gesagt, ob sie wusste, was ich meine? Und dann meinte sie nur, auf jeden.
Siehst du, also man merkt, also am Rande merkt man auch, du hast Humor und du wirst es auch in deinem Buch so verarbeiten.
Am Rande, ja, das ist schön.
Und deswegen startest du jetzt auch ein Comedy-Programm. Ist es dann mehr so, dass du das, was du in deinen Büchern geschrieben hast, auf die Bühne bringen willst? Mhm. Oder ist es was komplett anderes?
Es gibt zwei verschiedene Dinge, die ich jetzt in Angriff nehme. Mhm. Das eine wird eine Leseshow sein. Ich war mit dem Schulhof auf Tour mit dem ersten Buch und habe mich nie vorne auf den Sessel gesetzt und die Leselampe angeschaltet und mein Wasserglas genommen und aus dem Buch vorgelesen, sondern ich habe immer auf der Bühne gestanden, Show gemacht, ein bisschen auch ab und zu mal was vorgelesen in einer Lesung. Aber ansonsten habe ich den Leuten eigentlich live davon erzählt, was mir davon da passiert ist. Hab die Charaktere imitiert, die Schüler, die Lehrer, habe die Geschichten eben ja live zum Anfassen erzählt und irgendwann kam eine Agentur auf mich zu, die eben auch mit meinem Verlag zusammenarbeitet und hat gesagt, pass auf, wir wollen dich professionell auf die Bühne schicken. Und das gefällt mir sehr gut. Es wird eine Leseshow zum dritten Buch geben und ich entwickle ein Comedy-Programm, was neben der Leseshow sozusagen ja alle Themen behandelt, mit denen ich mich schon auseinandergesetzt habe. Ob Bildung, ob Religion vielleicht eher am Rande, die deutsche Sprache, Verkehrspädagogik, Medienpädagogik, was auch immer. Es wird sozusagen die Möglichkeit geben, sich die Welt durch meine Augen anzuschauen. Und dazu kann ich nur herzlich einladen.
Termine?
Ja, im April geht's los. Es gibt eine Website, die heißt philippmöller.de. Da muss man darauf achten, dass Philipp mit einem Ludwig und zwei Paula geschrieben wird und naja, also Google ist dein Freund.
Ja, genau.
Ne?
Philipp Möller, geben Sie einfach mal ein. Und die Bücher, die du jetzt schon geschrieben hast, die sind ja fertig, die können Sie jetzt gewinnen, wenn Sie möchten. Bin ich Freak oder was? Oder ich geh Schulhof unter 0331 70 99 111. Philipp, vielen Dank, dass du da warst und viel Erfolg bei allem, was du in Zukunft noch so fabrizierst.
Vielen Dank für die Einladung.
Tschüss.